Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Wir wollen uns gemeinsam die bekannte Weihnachtsgeschichte anschauen, aber unter einem ganz bestimmten Aspekt, nämlich ganz besonders die Verse 1, 2 und 11. Lukas, Kapitel 2, ich lese zunächst die Verse 1 bis 20 und dann nochmal die Verse, mit denen wir uns in dieser Predigt beschäftigen werden. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Ich lese jetzt uns nochmal den Predigtabschnitt, die Verse 1, 2 und 11. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, dieses Jahr ist Weihnachten vermutlich für uns alle anders als sonst. Einige wären jetzt vielleicht bei Verwandten oder Freunden, wo sie nicht hin dürfen. Andere wären vielleicht oder hätten jetzt vielleicht Besuch bekommen, der nicht hierher kommen darf. Alles ist irgendwie kleiner, alles ist eingeschränkter, alles ist anders. Und vielleicht bist du ja darüber traurig oder frustriert. Vielleicht bist du sogar wütend auf die, die durch ihre Regelungen deine Pläne durchkreuzt haben. Aber ist wirklich alles anders? Nein. Es gibt eine Sache, die ist jedes Jahr an Weihnachten dieselbe. Und diese Sache ist nicht nur jedes Jahr an Weihnachten dieselbe, sondern sie ist sogar jeden Tag unseres Lebens dieselbe. Nämlich die Tatsache, wer der König über alles ist. Die Tatsache, wer ultimativ darüber bestimmt, was in deinem Leben und was in meinem Leben passiert, was überhaupt in dieser Welt passiert. Und an diesen König erinnert uns Weihnachten. Diesen König feiern wir an Weihnachten. Und das, obwohl sich dieser König immer wieder mit anderen Königen messen muss. Beziehungsweise, obwohl immer wieder andere Könige aufstehen, um sich mit ihm zu messen. Denn es gab und gibt auch heute viele, die den Thron über diese Welt oder zumindest über Teile dieser Welt für sich beanspruchen. Vor 2000 Jahren war das ein Mann namens Augustus. Er war Kaiser über das Römische Reich, das in den 100 Jahren vor ihm den gesamten Mittelmeerraum, also Europa, den Nahen Osten und Nordafrika unter seine Kontrolle gebracht hatte. Es war ein riesiges Reich mit einem einzigen Mann an der Spitze, Augustus. Sein eigentlicher Name war Gaius Octavius und er war der Adoptivsohn des großen Julius Caesar. Mit vollem Namen nannte er sich Imperator Caesar, Sohn des Vergöttlichten, der Erhabene, höchster Oberpriester, 13-facher Konsul, 21-facher Imperator, 37-facher Volkstribun, Vater des Vaterlandes. Was für ein Machtanspruch. Und trotzdem feiern wir heute an Weihnachten die Geburt eines anderen Königs. Eines Königs, der zu der Zeit dieses Augustus im Reich des Augustus hineingeboren wurde, nämlich Jesus. Und auch er behauptet von sich, der König der Welt zu sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn nun der König der Welt? Augustus oder Jesus? Lukas 2 ist das einzige Kapitel der Bibel, das diese beiden Personen nebeneinander erwähnt. Und Lukas beantwortet uns in diesem Kapitel neben vielen anderen Fragen eben auch diese Frage, wer der wirkliche König der Welt ist. Mein Thema für heute ist, wer ist der König der Welt, Augustus oder Jesus? Und ich habe drei Punkte. Erstens, Augustus, Ausrufezeichen, weil er stark ist. Mein zweiter Punkt ist Augustus, Fragezeichen, weil er stärker scheint als Jesus. Mein dritter Punkt ist Jesus, Ausrufezeichen, weil er stärker ist als Augustus. Wer ist der König der Welt? Die erste Antwort ist Augustus, weil er stark wird. Weil er stark ist. Lukas stellt uns hier in den ersten beiden Versen von Lukas 2 Augustus als einen unglaublich mächtigen Mann vor. Er gibt hier den Befehl, die ganze Welt zählen zu lassen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Römischen Reiches plante jemand eine solche Volkszählung, zumindest für sein gesamtes Herrschaftsgebiet. Und Augustus wollte jetzt nicht einfach nur wissen, wie viele Leute da so leben in dem Gebiet, was er beherrschte. Es war ihm vermutlich auch ziemlich egal. Sondern ihm ging es um Steuereinnahmen. Also ihr seht, auch damals ging es auch schon immer nur ums liebe Geld. Und dabei ließ Augustus eben nicht nur die Bevölkerung von Rom zählen, sondern gleich sein ganzes Reich. Und dieses Reich bezeichnet die Römer, so ganz bescheiden wie sie waren, als den gesamten Erdkreis. Ihrer Meinung nach besaßen sie die gesamte Erde, mit Ausnahme von ein paar Gebieten so am Rand, aber dort lebten sowieso aus ihrer Sicht nur irgendwelche primitiven Wilden, und man hatte als echter Römer nicht wirklich Interesse daran, dort zu herrschen. Aber das Zentrum der Welt, dort, wo die Post abging, dort, wo die zivilisierten Menschen leben, da regierte Rom. Das war der ganze Erdkreis. Und über diesen ganzen Erdkreis war Augustus gesetzt. Und bis vor wenigen Jahrzehnten vorher war Rom eine Republik gewesen. Jedes Jahr wählten die Bürger von Rom zwei Konsuln an die Spitze des Staates. Ja, es mussten immer zwei sein und die beiden durften auch nur für ein Jahr regieren. Danach wurde gewechselt. Und der Sinn dahinter war, es sollte niemals einen Mann geben, der zu viel Macht hat. Aber dann gab es im ersten Jahrhundert vor Christus immer wieder Bürgerkriege. Die römische Oberschicht hat sich quasi selbst abgeschlachtet. Und am Ende war Augustus der Alleinherrscher über das gesamte Reich. Auch weil es so gut wie niemanden mehr gab, der ihm gefährlich werden konnte. Und als Alleinherrscher hatte Augustus nicht nur den Anspruch, den ganzen Erdkreis zu beherrschen. Er hatte auch wirklich die Macht dazu. Sein langer Arm reichte bis in die entlegensten Winkel seines riesigen Reiches. Sogar bis nach Israel. Israel war ungefähr das Stück Land im Römischen Reich, was so weit wie nichts anderes von Rom entfernt war. Es war damals Teil der römischen Provinz Syrien. Und um dort seine Macht durchzusetzen, hatte Augustus auf der einen Seite einen Statthalter eingesetzt. Zu dieser Zeit hieß der eben Quirinius. Und auf der anderen Seite gab es in Israel einen König, sozusagen einen Unterkönig, den Augustus für sich den Alltag regeln ließ. Und dieser König hieß Herodes. Und mit Hilfe seiner Unterkönige und Statthalter konnte Augustus durchsetzen, was er wollte. Zum Beispiel auch so eine Steuerzählung. Ja, und ich habe mal überlegt, in so einem riesigen Gebiet, was für ein logistischer Aufwand in einer Zeit ohne Computer, ohne Excel-Tabellen. Aber was ist man nicht bereit, alles zu machen, wenn es einem Geld bringt und man damit seine Macht demonstrieren kann? Vermutlich war Augustus zu diesem Zeitpunkt nicht nur der mächtigste Mann der Welt, sondern auch der mächtigste Mann, der bis zu diesem Zeitpunkt jemals auf der Welt geherrscht hatte. Er kontrollierte alles in seinem Herrschaftsgebiet. Und eines Tages erreichte dieser Steuerzählungsbefehl des unglaublich mächtigen Augustus das kleine Kuhdorf Nazareth in Israel. Und dort lebte Josef mit seiner hochschwangeren Frau Maria. Und die beiden haben vermutlich gerade über alles nachgedacht, aber nicht daran, jetzt nochmal schnell Wanderurlaub zu machen, so ein paar Tage oder Wochen vor der Geburt. Aber dann plötzlich bleibt ihnen keine andere Wahl. Augustus und sein Statthalter Kyrenius haben gesprochen. Nazareth liegt im Norden von Israel, in Galiläa. Aber Josef und vermutlich auch Maria stammten beide aus dem Süden von Israel, aus einem anderen kleinen Dorf namens Bethlehem. Und vermutlich hatte einer der beiden oder vielleicht beide dort Landbesitz. Und dieser Landbesitz musste jetzt eben registriert und dann eventuell eben auch versteuert werden. Ja, das ist ärgerlich, ja, so wie wenn man so einen Steuernachzahlungsbescheid vom Finanzamt bekommt. Das ist ärgerlich, wenn man dafür 100 Kilometer laufen muss. Und das ist super ärgerlich, wenn man hochschwanger ist und dahin reisen muss. Und das alles, weil Augustus tausende von Kilometern weit weg ein bisschen mehr Geld in seinen Schatzkammern haben wollte. Was für eine Macht, Menschen im ganzen Reich durch die Gegend schieben zu können, über ihren Geldbeutel verfügen zu können, sie einfach auf eine steuerzahlende Nummer reduzieren zu können. Augustus, der stärkste Mann im ganzen Erdkreis, er befiehlt und es wird gemacht. Er ist der Herr. Auf Griechisch Kyrios, so ließ er sich gerne bezeichnen. Und gerade in diesen Jahren begann er dann sogar, sich als Gott verehren zu lassen. Der göttliche Augustus, so nannte man ihn bald. Nichts schien ihn aufhalten zu können, auch weil ein großer Teil der Römer ihn mochte. Mit seinen Gegnern im Bürgerkrieg war er nicht gerade zimperlich umgegangen, aber als er alle besiegt hatte und ruhig gestellt hatte, sorgte er für Frieden. Und der Frieden, den er brachte, der war sprichwörtlich geworden. Man nannte ihn Pax Augusta, den Frieden des Augustus. Augustus war zum Retter des Römischen Reiches geworden. Und um das zu demonstrieren, hat Augustus dann in Ankara, in der heutigen Türkei, einen Tempel bauen lassen. Und auf die Außenwand von diesem Tempel hat er eine Lobeshymne auf sich selbst geschrieben. Und dieser Bericht ging nicht nur über ihn selbst. Wie gesagt, er hatte ihn auch selbst geschrieben. Und ganz stolz schreibt er davon, dass während seiner Herrschaft dreimal die Tore des Janustempels geschlossen wurden. Der Janustempel war ein Tempel in Rom und dessen Türen standen eigentlich immer offen. Nur für den Fall, dass überall im Römischen Reich Frieden herrscht, wurden sie geschlossen. Und das war in der römischen Geschichte nur äußerst selten der Fall gewesen. Ja, wenn man an die Römer denkt, denkt man sofort an die kriegführenden Soldaten. Augustus selbst behauptet, dass das in den über 500 Jahren vor ihm überhaupt nur zweimal vorgekommen sei, dass man diese Türen zugemacht hat. Aber jetzt in seiner Herrschaft gleich dreimal. Augustus, der Friedensbringer, der König, der Kyrios. Und im letzten Winkel dieses riesigen Reichs, beherrscht von diesem unglaublich mächtigen König, da wird jetzt Jesus geboren. Von ganz einfachen Eltern, die eine super anstrengende und unnötige Reise hinter sich haben, die weit weg von zu Hause sind. In einem Stall, weil sonst nirgendwo Platz für ihn ist. In eine Krippe gelegt, weil kein Bett für ihn da war. Königlich sah dieser Jesus nicht aus, eher im Gegenteil. Und vielleicht haben sich Maria und Josef ja auch genau das gedacht. Jetzt sitzen wir hier im Stall, weil Augustus uns hierher geschickt hat. Dabei hatte Gott ihnen doch so etwas Großes versprochen. Ja, in Lukas 1, Vers 32 hatte Gott gesagt, dein Sohn wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Maria und Josef, euer Sohn wird ein König sein. Und man könnte ja jetzt an Maria und Josefs Stelle fast sarkastisch werden. Gott, sag mal, ist das dein Ernst? Dieses hilflose, schreiende, in Windeln gewickelte Kind, das soll der König sein? Nein, Gott, der König, der Kyrios, der Kaiser, der sitzt in Rom und der hat uns das alles hier eingebrockt. Der Unterschied zwischen Augustus und Jesus, der könnte kaum größer sein. Könnte. Ein zweiter Punkt. Wer ist der König der Welt? Zweite Antwort. Augustus, Fragezeichen, weil er stärker scheint als Jesus. Tatsächlich, wie das der Engel versprochen hatte, war Jesus ein Nachfahre König Davids. Aber die Dynastie von David, die hatte schon seit fast 600 Jahren den Thron über Israel verloren. Augustus auf der anderen Seite ist der Adoptivsohn des großen Cäsar, Herrscher über den gesamten Erdkreis. Und so ist es, dass auch Jesus sich dieser Herrschaft erst einmal unterordnen musste. Ja, sein Geburtsort Bethlehem spricht ja davon, dass Augustus diese Macht hat. Und als dann Herodes, der König über Judäa, von Augustus Gnaden verstanden hat, was Jesus für einen Anspruch hat, da lässt er kurzerhand alle Kleinkinder in und um Bethlehem ermorden. Eine grausame Machtdemonstration. Stellt sich Jesus diesem anderen König in den Weg? Nein, seine Eltern fliehen mit ihm nach Ägypten. Sein ganzes Leben erscheint dieser Jesus gegenüber den Augustus in dieser Welt schwach. Statt selbst Steuern zu erheben, zahlt er welche und fordert auch noch andere auf, das ebenfalls zu tun. Statt das Schwert gegen die Augustus dieser Welt zu erheben, wie sich das die Juden so sehr wünschten, kritisierte er die, die das Schwert nahmen. Statt sich zu wehren, als er gut 30 Jahre nach seiner Geburt gefangen genommen wurde, ging er wie ein Lamm zur Schlachtbank. Viel sagte er in dem Prozess nicht, den sie ihm machten. Aber dann stand er vor Pilatus. Pilatus, der Nachfolger von Kyrenius, der Statthalter für Augustus' Nachfolger Tiberius. Jesus sagte nicht viel. Und auf eine Frage sagt er sogar gar nichts. Pilatus wird wütend, schaut ihn an und sagt zu Jesus, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Ja, da haben wir einen Augustus. Und er sagt zu Jesus, weißt du nicht, dass ich stärker bin als du? Wisst ihr, was Jesus dem Augustus geantwortet hat? Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. In anderen Worten, Pilatus, du und der Kaiser, ihr bildet euch vielleicht ein, stark zu sein. Aber ich bin viel stärker als ihr. Und das sagt Jesus nach so einem unscheinbaren Leben zu dem Mann, der scheinbar die Kontrolle über sein Leben und seinen Tod hat. Und eigentlich müsste man jetzt denken, dass Pilatus laut anfängt zu lachen. Aber längst hatte er gemerkt, dass da mehr dahinter ist. Längst war er ins Zweifeln gekommen. Deswegen heißt es nur, von da an suchte Pilatus ihn freizugeben. Stellte sich Pilatus vielleicht nicht auch die Frage, ist es vielleicht doch nicht so eindeutig, die Augustus ist stark und Jesus schwach? Könnte es vielleicht doch sein, dass Jesus stärker und mächtiger ist, als er in der Krippe und am Kreuz aussah? Die Antwort lautet ja. Und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns auch hier schon ganz am Anfang in Lukas 2 das zeigt. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, dann schaut nochmal mit rein. Das Kapitel beginnt ja mit diesem berühmten Satz, den wir vermutlich alle auswendig kennen. Es begab sich aber in jenen Tagen. Ja, in welchen Tagen eigentlich? Stellt euch mal vor, ich würde euch so einen Schwank aus meinem Leben erzählen und ich würde den anfangen mit dem Satz, es begab sich aber in jenen Tagen. Ich würde zu mir vermutlich sagen, Jochen, red mal nicht so geschwollen. Und als nächstes würdet ihr mich fragen, in welchen Tagen denn? in jenen Tagen. Manche Ausleger meinen, dass Lukas das eben auch nicht so genau wusste und deswegen geschrieben hat, das so ein bisschen unklar versucht hat auszudrücken. Aber ich glaube, dass Lukas uns hier etwas anderes sagt. Jene Tage, in denen das geschah, damit meint Lukas die Tage, von denen er im ersten Kapitel berichtet hatte. Tage, in denen eben in Israel, im letzten Winkel des Römischen Reichs, immer wieder Engel auftauchen. Tage, in denen eine alte Frau schwanger wird und dann eine Jungfrau. Tage, in denen ein Priester stumm wird und erst nach Monaten wieder reden kann. Die Ereignisse aus Kapitel 1, wenn die einem einfach so erzählt würden, sind ja irgendwo zwischen skurril und belanglos. Zwischen eine Jungfrau trifft einen Engel und der erzählt ihr, sie wird schwanger. Und wen interessieren eigentlich diese Familiengeschichten irgendwo am Rande des Römischen Reiches? Aber Kapitel 1 bereitet Kapitel 2 vor. Und Lukas bezieht sich deswegen auf Kapitel 1, als er Kapitel 2 beginnt. In jenen Tagen, also in den Tagen von Kapitel 1. So sehr wie kein anderer Schreiber des Neuen Testaments bemüht sich Lukas darum, genau zu sein. Gleich am Anfang, in den ersten Versen seines Evangeliums, betont er, wie genau er alles recherchiert hat. Historiker haben damals dann auch nach Möglichkeit genau angegeben, wann etwas passiert ist, in welchem Jahr. Und damals gab es logischerweise noch nicht die Möglichkeit, das mit vor Christus und nach Christus anzugeben. Also hat man das meistens so gemacht, dass man es mit der Regierungszeit eines Kaisers angegeben hat. Auch Lukas macht das übrigens, wenn ihr mal reinschauen wollt, in Kapitel 3, Vers 1 lesen wir Folgendes. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war. Kapitel 3 beginnt Lukas so, wie man damals einen geschichtlichen Bericht eben angefangen hat. Der Kaiser sagt uns, wann etwas passiert ist. Aber am Anfang von Kapitel 2 macht Lukas es genau andersrum. Anstatt zu schreiben, im so und so vielten Jahr des Kaisers Augustus, als Kyrenius Statthalter von Syrien war, da gab Augustus einen Befehl. Das macht Lukas nicht, sondern er dreht das auf den Kopf. Er sagt, in jenen Tagen, also in jenen so scheinbar unwichtigen Dingen aus Kapitel 1, da gab so ein Kaiser Augustus in Rom einen Befehl. Normalerweise drehte sich alles um Augustus. Für Lukas steht Kapitel 1 im Zentrum. Damals, als Johannes der Täufer kam, um Jesus anzukündigen. Damals, als Maria schwanger wurde und Zacharias und Maria Gott lobten. Damals, als Gott endlich nach all den Jahrhunderten des Schweigens jetzt wirklich seinen König in diese Welt schicken wollte. Da hat ein Kaiser in Rom mal sowas befohlen. Keine Frage, der Befehl hatte heftige Konsequenzen und hat bei Josef und Maria sicher nicht für Freudensprünge gesorgt. Sie hatten auch keine Wahl, sie mussten sich dran halten. Lukas sagt hier nicht, Augustus ist eine Witzfigur. Aber Lukas macht deutlich, was wirklich zählt. Was wirklich zählt, ist zuletzt nicht, welcher Machthaber gerade auf dem Thron sitzt. Was wirklich zählt, ist, wen Gott auf den wirklichen Thron setzt. Auch wenn Augustus stark war, doch deutlich stärker schien als Jesus, in Wirklichkeit ist Jesus stärker. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Das macht uns Lukas hier deutlich und das bringt uns zum dritten Punkt. Wer ist der König der Welt? Jesus, Ausrufezeichen, weil er stärker ist als Augustus. Zugegeben, in der Weihnachtsgeschichte wird die Stärke Jesu nicht sichtbar. Am Anfang ist er ein kleines Kind und am Ende auch. Was Lukas uns schon in Vers 1 durch seine auf den Kopf gedrehte Zeitrechnung deutlich macht, das predigt der Engel kurz drauf den Hirten sehr viel deutlicher. Vers 11. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Nur ein Satz, aber mit enorm viel Inhalt. Gleich vier Dinge sagt der Engel über das neugeborene Kind. Er ist erstens in der Stadt Davids geboren, er ist zweitens der Retter, er ist drittens der Christus und er ist viertens der Herr. Das alles sind nicht einfach so nette Infos für die Hirten, ja, dass sie sich das so aufschreiben könnte. Was war der nochmal? Es zeigt, dass dieses Kind in der Krippe der ist, von dem das ganze Alte Testament redet. Er ist die Hoffnung Israels, auf den sie so lange warten mussten. Er ist der Nachkomme Davids, der ihnen endlich Erlösung und Frieden in finsteren Zeiten bringen würde. Aber das ist nicht alles. Denn diese Kurzpredigt des Engels, dieser eine Satz, ist auch eine vierfache Kriegserklärung an Augustus und an alle von ihm eingesetzten Unterkönige und Statthalter. Denn mit diesem einen Satz verkündigt der Engel den vierfachen Machtanspruch, den dieses Kind in der Krippe hat. Erstens, Jesus wurde in Bethlehem in der Stadt Davids geboren. Und David war nicht nur vor 1000 Jahren König gewesen über Israel, er war auch die Hoffnung der Juden zu dieser Zeit, als Jesus geboren wurde. Wir haben schon gehört, Israel war zu dieser Zeit nicht mehr frei wie noch unter David. Sie waren besetzt von den Römern. Und nur ein Bruchteil des Volkes Gottes lebte überhaupt in Israel. Und die, die dort lebten, die wurden eben beherrscht von anderen Königen, Männern wie Augustus, Herodes und Kyrenius. Aber Gott hatte im Alten Testament versprochen, dass eines Tages ein Sohn Davids auf dem Thron in Jerusalem sitzen würde. Ein König für alle Zeit. Ein König, der stärker ist als alle anderen Könige. Und wenn der Engel hier sagt, dass dieses Kind in der Stadt Davids geboren ist, dann verstand jeder Jude damals, vermutlich sogar die Hirten, dieses Kind hat den Anspruch, dieser Sohn Davids auf dem Thron zu sein. Das Zweite, was die Engel sagen, was der Engel sagt, Jesus ist der Retter. Retter auf Griechisch ist das Wort Soter. Und dieser Name Soter, den gaben sich gerne Könige und Kaiser in der Antike. Gerade wenn irgendein Landesteil angegriffen wurde und dann ist der König und der Kaiser hingegangen mit seiner Truppe und hat es geschafft, diesen Landesteil zu verteidigen, dann fügte er seinem eigenen Namen den Beinamen Soter hinzu, der Retter. Wir wissen auch von Augustus, dass er das gemacht hat. Und er brachte damit zum Ausdruck, ich bin der Retter meines Königreichs, ich bin der Retter dieses Volkes. Der Engel sagt hier, jemand anders ist der Retter. Nicht Augustus, sondern das Kind in der Krippe. Nur dieses Kind kann euch wirklich befreien von euren wirklichen Problemen und euch wirklich retten. Drittens, Jesus ist der Christus. Christus bedeutet Gesalbter. Und das Alte Testament, wenn es über diesen König spricht, diesen neuen David, dann nennt es ihn den Gesalbten. Auch das unterstreicht den Anspruch dieses Kindes, nicht nur irgendein König zu sein, sondern der König. Wir haben eben Psalm 2 gelesen. Und wir lesen in Psalm 2 davon, dass auf der einen Seite die Könige dieser Erde stehen, also die Augustusse, und auf der anderen Seite steht der Christus. Der Gesalbte. Und die Engel sagen hier, das ist das Kind in der Krippe. Ich lese noch mal einige Verse aus Psalm 2. Die Könige der Erde, also die Augustusse der Erde, lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, gegen seinen Christus. Aber der im Himmel thront, der lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dann einige Verse weiter in Psalm 2 sagt Gott zu seinem Gesalbten, zu Christus, dem Kind in der Krippe, du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Was für ein Machtanspruch. Aus menschlicher Perspektive wirkt das fast lächerlich. Aber in der Krippe liegt Gottes Sohn selbst, der gesalbte König. Und deswegen, sagt der Psalmist schon 1000 Jahre vor Jesus, deswegen denkt noch einmal gut nach, ihr Augustusse der Welt, ob ihr wirklich euren Machtanspruch aufrechterhalten wollt. Und das Vierte, was der Engel über das Kind in der Krippe sagt, ist, er ist der Herr. Auf Griechisch der Kyrios. Allein in diesem Wort steckt schon unglaublich viel drin. Den Juden machte dieses Wort Herr deutlich, dass Jesus selbst Gott ist. Denn schon im Alten Testament war das Wort Herr die Anrede für Gott. Aber eben auch für alle Römer und Griechen war dieser Anspruch eine Provokation. Denn der Kyrios, der Herr, war nur ein einziger, nämlich Augustus. Und jetzt sagt der Engel nicht nur, das Kind in der Krippe ist der vom Alten Testament angekündigte gesalbte König der Juden. Nein, er sagt sogar, er ist der Kyrios, der gegenüber allen Königen, Staaten und Regierungen der Welt auftritt und ihnen sagt, wie auch immer ihr euch als Kyrios bezeichnen lasst oder euch so fühlt, der Kyrios ist nur einer, nämlich ich. Der Engel sagt uns hier, das Baby in der Krippe ist der Nachfahre König Davids, der bessere David, der Retter, der Christus und der Herr, der Kyrios. Und wie wir schon gesehen haben, natürlich sah man das diesem schreienden Baby in der Krippe nicht an. Und auch später in seinem Leben sah man seine ungeheure Macht nur manchmal. Ja, dann, wenn Jesus Krankheiten, Naturgewalten, Dämonen oder sogar den Tod aus dem Weg räumte. Aber meistens wirkte der Sohn Davids, der Retter, der Kyrios, schwach. Und heute geht es uns ja so, dass wir ihn überhaupt nicht mehr sehen. Weder schwach noch stark. Ja, wir werden ihn einmal sehen, aber zurzeit glauben wir an ihn. Wir sehen ihn im Glauben. Aber gerade dann, wenn die Augustusse dieser Welt scheinbar schalten und walten können, wie sie wollen, fällt das doch schwer zu glauben, dass Jesus der König aller Könige ist, oder? Und doch ist das, was wir glauben und bekennen, wahr. Jesus ist stärker als Augustus. Er ist der wahre Kyrios. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber eben haben wir wieder zusammen gestanden und unseren christlichen Glauben bekannt. Und da sagen wir jeden Sonntag und auch heute in diesem Gottesdienst, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn und dann unseren Herrn, unseren Kyrios. Und die Frage, die Jesus dir auch durch die Weihnachtsgeschichte stellt, durch seine Menschwerdung stellt, das ist die Frage, wer ist dein Herr? Wer ist dein Kyrios? Und ich glaube, dass er dir diese Frage in zwei Richtungen stellt. Die erste Frage ist, wem vertraust du mit Blick auf deine Zukunft? Auch wenn die Augustusse dieser Welt sehr stark aussehen, glaubst und vertraust du wirklich, dass Jesus stärker ist? Der Pastor sagte einmal, viele Christen leben ständig voller Angst und Pessimismus, so als sei Satan souverän, nicht Gott. So als sei Satan der König der Welt, nicht Christus. Vielleicht gehörst du zu denen, die nach dem letzten Jahr pessimistisch auf das nächste Jahr schauen. Und es mag sogar zu einem gewissen Teil berechtigt sein. Aber pass auf, dass du dabei niemals vergisst, wer der wirkliche König dieser Welt ist. Jesus ist der Kyrios, der alles in der Hand hat. Keine Verordnung wird erlassen, ohne dass es durch seine Hand geht. Kein Haar fällt von deinem Kopf, ohne dass er es in der Hand hat. Wem vertraust du im Blick auf die Zukunft? Wer prägt deine Sicht auf die Zukunft? Augustus oder Jesus? Aber die Frage hat noch eine andere, eine zweite Richtung. Die erste war, wem vertraust du im Blick auf deine Zukunft? Zweite ist, wem gehorchst du als deinem Kyrios? Denn hinter diesem Titel Kyrios steckt auch immer der Anspruch über das Leben anderer. Augustus hat das deutlich gemacht, dadurch, dass er alle Leute durch die Gegend geschoben hat. Ich bin der Kyrios, ich kann sowas. Jesus macht es deutlich, indem er uns seine Gebote gibt. Und er sagt uns, wir sollen uns den Herren, den Augustus in dieser Welt unterordnen. Ja, Maria und Josef haben sich auf den Weg gemacht. Wir haben gesehen, wahrscheinlich haben sie sich geärgert, ausgerechnet jetzt, aber sie haben gehorcht. Aber was ist, wenn die Augustusse dieser Welt zu weit gehen? Bereits in der Apostelgeschichte, da war die Gemeinde noch gar nicht alt, da waren die Christen vor diese Frage gestellt. Apostelgeschichte 17, da lesen wir von der Stadt Thessaloniki und die Juden waren so eifersüchtig auf Paulus und die Christen, dass sie die Gastgeber von Paulus und Silas, also die Christen, wo Paulus und Silas damals wohnten, vor den römischen Befehlshaber zerrten. Und die Juden warfen dort den Christen Folgendes vor. In Apostelgeschichte 17, Vers 7 lesen wir das. Sie, also die Christen, handeln alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, ein anderer sei Kyrios, nämlich Jesus. Das war das Bekenntnis der ersten Christen. Und das ist auch heute noch unser Bekenntnis. Ja, solange Augustus uns nicht zwingt, Gottes Gebote zu brechen, solange gehorchen wir ihm. Aber wenn er von uns fordert, dass wir ihn den Kyrios nennen, dann machen wir das nicht. Wenn er uns verbietet, diesen Gott als Gemeinde anzubeten, dann können wir da nicht mitgehen. Denn unser Kyrios ist jemand anders, nämlich das Kind in der Krippe, der Verbrecher am Kreuz, der im Himmel thronende Sohn Gottes. Und es gab viele in der Geschichte der Gemeinde Gottes, die dieses Bekenntnis, Jesus ist Kyrios, mit dem Leben bezahlt haben. Und es gibt heute an diesem Weihnachtstag, wo wir uns wohlfühlen und wo alles schön ist, viele in dieser Welt, die in der Gefahr stehen, das mit ihrem Leben zu bezahlen. Ja, Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Freude und des Friedens. Aber Weihnachten ist auch das Fest, an dem König Jesus seinen Machtanspruch aufgerichtet hat. Und als das Christentum im Frühmittelalter gerade dabei war, Europa zu erobern, da erkannte man das, die Bedeutung von Jesus. Und man begann, die gesamte Weltgeschichte in zwei Teile zu teilen. Vor Christus und nach Christus. Und wenn Historiker über Augustus schreiben, dann lesen wir heute in irgendwelchen Geschichtsbüchern, Augustus wurde 63 vor Christus geboren und er ist 14 nach Christus gestorben. Die Historiker heute machen es so, wie Lukas es damals angefangen hat. Nicht Jesus richtet sich an Augustus aus, sondern Augustus muss sich an Jesus ausrichten. Und das begann man damals im Mittelalter in Europa immer mehr zu verstehen. Heute ist man dabei, das alles wieder zu vergessen. Aber ob man es weiß, glaubt und bekennt oder es vergisst, ignoriert oder leugnet, Jesus ist immer noch souverän und er sitzt immer noch auf dem Thron. Es ist gut 30 Jahre her. Im Jahr 1988 waren die beiden DDR-Pastoren Theo Lehmann und Jörg Swoboda Pastoren in der DDR und sie durften ausnahmsweise einmal die DDR verlassen, um auf einem großen Jugendgottesdienst zu predigen und zu singen. Die Familien von ihnen mussten natürlich in der DDR bleiben, damit die beiden auf jeden Fall auch wiederkommen. Und der Jugendgottesdienst, auf dem sie predigen und singen sollten, der fand in Nürnberg statt. Und zwar auf dem Reichsparteitagsgelände dort, also dem Gelände, das die Nazis einst für ihre Massenveranstaltungen gebaut hatten. Ja, halb fertig und halb verlassen steht es da heute so in der Gegend rum und bietet sich an, da irgendwelche Großveranstaltungen zu machen. Die beiden Pastoren waren also auf einem Gelände, das einst ein mächtiger Augustus gebaut hatte, um sich selbst einen Namen zu machen. Sie kamen selbst aus einem Land eines anderen Augustus, der seine Staatsbürger mit einer Mauer eingesperrt hatte. Und die beiden sangen dort vor Tausenden von jungen Leuten eines ihrer Lieder. Das heißt, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und sie sangen dort auch die vierte und die fünfte Strophe. Dort heißt es, die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal mal fällt, bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt. Und alles vergeht. Was sie damals im Jahr 1988 noch nicht ahnten, ihr DDR-Augustus überlebte diesen Jugendgottesdienst nur noch ein gutes Jahr. Ja, Weihnachten ist dieses Jahr anders. Aber die gute Nachricht ist, eine Sache ändert sich nicht. Das Kind in der Krippe, der vermeintliche Verbrecher am Kreuz, der thront jetzt im Himmel zur Rechten seines Vaters. Und er ist der Kyrios, Er ist der König der Welt. Amen.